Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und an diesem vorweihnachtlichen Freitag habe ich Michael Ambros zu Besuch. Hallo Michael.
Grüß dich Aurelia.
Hi Michael. Und stille, geruhsame Vorweihnachtszeit?
Ja, im eigentlichen Sinne ja schon vor Weihnachten. Wer uns zuhört, wird es vermutlich nachvollziehen können, ist alles ein bisschen ruhiger. Und tatsächlich gab es diese Woche dann doch noch eine gewisse Spannung, die wir erleben konnten, denn tatsächlich einige der wichtigsten Zentralbanken der Welt trafen sich nochmal turnusmäßig das letzte Mal dieses Jahr, um quasi die Geldpolitik für die kommenden Monate und für das kommende Jahr zu bestimmen. Und das alles unter der Frage grob, quo vadis Zinspolitik? Mhm. Also für uns sehr spannend noch.
Mhm. Und was gibt es zu berichten, wenn du so ein bisschen einen Überblick wagen wolltest?
Ja, wir sehen tatsächlich eine, in gewisser Weise durchaus gemischtes Bild im Spannungsfeld von Kontinuität und Zinswende auf der anderen Seite. Die Schweizer Nationalbank beispielsweise beschloss, den Leitzins unverändert zu belassen bei minus 0,75%. Mhm. Und gleichzeitig prescht die Bank of England ein Stück weit vor mit einer ersten Anhebung um 15 Basispunkte auf mittlerweile 0,25% und leitet damit sogar schon die Zinswende ein. Mhm. Die EZB und die amerikanische Fed hatten auch ihre Sitzung und behalten zwar beide die Leitzinsen unverändert bei, das sind 0% bei der EZB, 0 bis 0,25% bei der Fed, aber gleichzeitig geben sie deutliche Impulse hinsichtlich der entsprechenden Anleihenkaufprogramme.
Okay, wie ist das zu verstehen?
Grundsätzlich vielleicht vorweggeschoben werden Anleihenkäufe neben dem Leitzins als zusätzliches Instrumentarium der Geldpolitik herangezogen. Gerade in einer Situation, wie wir das aktuell sehen, in der die Leitzinsen bereits auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau sind, auf Null oder nahe Null, erlauben Anleihenkäufe in der Zentralbank eine weitere geldpolitische Lockerung dadurch, dass zusätzliche Liquidität in die Anleihenmärkte, insbesondere für Staatsanleihen, gelangt. Mhm. Aber eben auch vice versa. Also der Wirkzusammenhang gilt halt auch andersrum.
Okay.
In diesem Sinne hat die EZB gerade verkündet, dass das Pandemie-Notkaufprogramm planmäßig per Ende März auslaufen wird. Jetzt könnte man natürlich denken, dass dann direkt weniger Liquidität zusätzlich in den Markt reinkommt. Aber um das so ein bisschen abzuschwächen, haben sie tatsächlich ihr reguläres Anleihenkaufprogramm nochmal für das kommende zweite und dritte Quartal ein Stück weit aufgebaut, um quasi diesen Effekt ein Stück weit zu entschärfen und quasi schrittweise Reduktion tatsächlich dann doch noch zu erreichen. Hm. Aber unterm Strich bleibt, die EZB wird tatsächlich bis zum Ende des nächsten Jahres weiterhin Anleihenkäufe tätigen und dementsprechend ihre expansive Geldpolitik eigentlich beibehalten.
Mhm. Und wie sieht es aus mit der amerikanischen Fed, wenn wir einmal über den Ozean schauen?
Ja, deren Anleihenkaufprogramm wird nun deutlich schneller reduziert, als das bis anhin vorgesehen und angekündigt war. Künftig werden weitere Zukäufe um monatlich 30 Milliarden gedrosselt, okay, anstatt 15. Wir haben eine Verdopplung der Geschwindigkeit dieses Tapering-Programms.
Ja, okay.
Und damit findet das komplette Anleihenkaufprogramm eigentlich geplant war, dass für Juni das Ende nun im März schon. Mhm. Gleichzeitig, vielleicht das, um das nochmal zu kontrastieren, die Fed beendet im März und bei der EZB ist davon auszugehen, dass das bis zum Jahresende eigentlich weiter gekauft wird, neue Liquidität in den Markt kommt. Also ein Stück weit unterschiedlich.
Danke, Michael. Kannst du das für mich so ein bisschen sortieren? Was hat das für Auswirkungen auf die Zinspolitik? Was bedeutet das alles?
Ja, also grundsätzlich ist es so, wie ich gesagt hatte, die Anleihenkaufprogramme sind ein weiteres Instrument der Geldpolitik. Und wenn wir dort quasi eine Beendigung sehen, wie jetzt im Falle der amerikanischen Fed, dann ist davon auszugehen, dass die normalen Instrumentarien, die sie haben, der Leitzins wieder Berücksichtigung findet. Und tatsächlich ist es so, dass wir bei der amerikanischen Fed eine Zinsstraffung erwarten dürfen. Tatsächlich ist es so, dass die Mitglieder des FOMC, das ist dieses Entscheidungsgremium, ja, tatsächlich mehrheitlich nun für das kommende Jahr eine Anhebung der Fed Funds Rate um ganze 3 Schritte sehen. Mhm. Das heißt, per Jahresende 2022 wird aktuell gerechnet mit einem Niveau von 0,75 bis 1%.
Okay.
Und das ist schon eine deutliche Straffung. Gleichzeitig ist es so, dass die EZB so weit noch nicht ist. Also wir hatten ja gesagt, bis Jahresende gehen wir von Anleihenkäufen aus und dementsprechend erwarten wir auch keine Zinswende, keine grundsätzlich restriktivere Geldpolitik der EZB und vor allem keine Änderung des Leitzinses im kommenden Jahr.
Michael, also diese drei Zinsschritte, das habe ich noch nicht gehört. Ist das überraschend?
Ja, von einer grundsätzlichen Überraschung würde ich nicht sprechen.
Okay.
Dass auf das Ende der Anleihenzukäufe früher oder später auch höhere Leitzinsen folgen würden, das war zu erwarten. Allerdings ist die von dem Fed-Chair Powell gelieferte Begründung für die Veränderung in der Beurteilung durch die Fed tatsächlich so eine Art Paradigmenwechsel.
Mhm.
Im Gegensatz zu den vergangenen Erwägungen, also das, was wir über das Jahr hinweg eigentlich an Kommunikation hatten, gab es nun eine Verschiebung des Fed-Fokus weg vom Arbeitsmarkt hin zur Inflation.
Mhm.
Und das ist ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, eine veränderte Wahrnehmung, eine veränderte Beurteilung. Und dass die aktuell äußerst hohen Inflationszahlen hier vermutlich den entscheidenden Anstoß gegeben haben dürften, das, glaube ich, wird im Markt so wahrgenommen.
Mhm. Michael, in den früheren Folgen dieses Podcasts haben wir immer mal wieder über die Inflation natürlich gesprochen, aber auch über die ausgeprägte Inflationstoleranz der Fed. Gilt das jetzt dann nicht mehr?
Ja, tatsächlich scheint es so zu sein, als dass die Fed das Ende ihrer Inflationstoleranz erreicht hat. Tatsächlich ist es auch so, dass sowohl für dieses Jahr als auch für die kommenden beiden Jahre die entsprechenden Prognosen nach oben korrigiert werden mussten seitens der Fed. Für dieses Jahr, 2021, werden nun 5,3% Inflation erwartet und in den beiden folgenden Jahren 2,6% und 2,3%, also in 2022 und 2023. Und insgesamt über diese drei Jahre hinweg ist man eigentlich über dem Inflationsziel, das die Fed bei 2% sieht.
Mhm.
Und das dürfte der ausschlaggebende Faktor sein, warum jetzt eine Änderung passiert.
Verstehe. Aber bedeutet das, dass die Fed nicht mehr an eine vorübergehende Inflation glaubt?
Ich glaube, die Akzentuierung hat sich klar verschoben. Zwar wird weiterhin davon ausgegangen, dass ein nicht unwesentlicher, im weitesten Sinne pandemiebedingter Preisdruck, also durch unterbrochene Lieferketten und Angebotsengpässe bei gleichzeitig hoher Konsumentennachfrage, andererseits aber auch extremen Energiepreisen, über den Verlauf des kommenden Jahres nachlassen dürfte.
Mhm.
Gleichzeitig ist die Fed aber sehr alarmiert aktuell. Und zwar, dass sich das aktuell hohe Preisniveau auch auf die künftige Inflationserwartung auswirken könnte.
Mhm.
Das wird zwar aktuell noch nicht beobachtet, das wird noch nicht gesehen, aber die Fed möchte sich jetzt positionieren, sich jetzt bereit machen, dass sie die notwendigen Voraussetzungen schafft, allenfalls entschieden entgegenwirken zu können. Und deswegen reagiert sie jetzt und deswegen reagiert sie durch ein beschleunigtes Tapering und durch die in Aussicht gestellten Zinsanhebungen. Und vielleicht als Nachtrag oder vielleicht als Ergänzung, der von der Fed für die kommenden Jahre antizipierte Rückgang der Inflation, wir hatten ja gesagt von 5,6% heute bis dann in 2023 2,3%, der unterstellt bereits, dass sich die angekündigte Fed-Politik entsprechend niederschlägt in den Erwartungen, in der Wirtschaft. Und dementsprechend ist das, was die Fed heute angekündigt hat, beziehungsweise diese Woche angekündigt hat, in ihren eigenen Inflationserwartungen und Prognosen schon integriert, schon mit berücksichtigt.
Okay.
Eine möglicherweise dauerhafte Inflation in der aktuellen Höhe wird sogar das erste Mal als direkte Gefahr für das Erreichen der Maximalbeschäftigung benannt. Wir erinnern uns, die Fed hat ja ein Doppelmandat. Einerseits die Preisstabilität, andererseits die Maximalbeschäftigung.
Genau.
Und insofern ist es sogar noch interessant zu sehen, dass mittlerweile eben dieser Shift, diese Fokusänderung von dem Arbeitsmarkt weg, was wir eigentlich durchgängig das ganze Jahr gehört hatten, hin in Richtung Inflation geschieht.
Okay.
Dabei wird auch das Erreichen einer höheren Erwerbsquote, das eigentlich durch das Jahr ein Stück weit erwartet oder als Voraussetzung gesehen wird, ein Stück weit hintangestellt. Wir sind tatsächlich nach wie vor unter dem Vorpandemieniveau, Aber es wurde auch erkannt, dass es sehr, sehr lange dauern kann, bis sich das wieder zurückbewegt. Dieser Normalisierungsprozess ist ein länger andauernder Prozess. Und gleichzeitig ist es so, dass man jetzt sehr zeitnah der Inflationsgefahr begegnen muss. Und man hat das ein Stück weit abgewogen. Dort gibt es auch den entsprechenden Framework dafür. Und tatsächlich ist es so, dass die Inflation im Hier und Jetzt scheint schwerer wiegt, auch wenn man über das Jahr hinweg teilweise eine andere Wahrnehmung haben konnte. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Arbeitsmarkt intakt ist. Wir sehen dort eine extreme Verbesserung. Wir erwarten auch, respektive die Fed erwartet auch, dass über das anhaltend gute Wirtschaftswachstum eine weitere Verbesserung in dem Bereich stattfinden sollte und geht sogar davon aus, dass das Erreichen der Maximalbeschäftigung, ceteris paribus, also wenn alles andere so läuft, wie es erwartet wird, nächstes Jahr erreicht werden kann.
Okay. Michael, das ist alles extrem spannend. Aber jetzt nochmal zurück auf Zinsanhebungen. Ist damit zu rechnen? Wenn ja, wann? Wie sieht das aus?
Die Gretchenfrage quasi. from tapering to liftoff. Also zuerst wird das Anleihenkaufprogramm reduziert, wird beendet und dann ist es im Normalfall so, dass eine gewisse Zeit vergeht und dann kommt irgendwann im Anschluss die Zinsanhebung. Mhm. Eine Zinsanhebung vor Beendigung des Tapering, das wurde quasi ausgeschlossen. Mhm. Tatsächlich, die beiden geldpolitischen Instrumente werden in dem Kontext eigentlich gegengerichtet.
Okay.
Dementsprechend ist davon auszugehen, dass das erst danach passiert, klar. Und auch hier hat die Fed schon eine gewisse Forward Guidance gegeben und zwar in Aussicht gestellt, dass diese Dauer von dem Beendigen des Taperings und dem Zinsanstieg vermutlich oder sehr wahrscheinlich deutlich kürzer sein wird als in früheren Zyklen. Und das wird dadurch begründet, dass einfach das aktuelle Wirtschaftsumfeld deutlich besser ist, als das in der Vergangenheit im fraglichen Zeitraum der Fall war. Die aktuelle Wirtschaft und das auch für das nächste Jahr positiv erwartete Wirtschaftsumfeld lassen einfach zu, dass das schneller passieren kann. Der früheste Zeitpunkt entsprechend, also einer Zinsanhebung, wird dann wohl das zweite Quartal 2022 sein. Und das ist auch unsere Erwartung. Die weiteren Zinsschritte werden dann voraussichtlich nach einer genauen Beobachtung der Wirtschaft über den Lauf des Jahres passieren, wobei insbesondere der Blick auf die Märkte die Fed zu einer gewissen Vorsicht leiten wird. Also man ist dort sehr bemüht, das so schadensarm wie möglich zu machen.
Okay, verstanden. Gibt es Unsicherheiten oder Risiken, die irgendwie dann doch zu einem anderen Ergebnis führen könnten?
Ja, also letzten Endes, der weitere Verlauf der Pandemie ist das Damoklesschwert, der über allem hängt.
Klar.
Das ist das maßgebliche Risiko für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung und dementsprechend natürlich auch auf die Geldpolitik, nicht nur der Fed, das gilt übrigens für alle Zentralbanken gleichermaßen. Tatsächlich ist aber auch so, dass die Fed jedenfalls davon ausgeht, dass pandemiebedingte Implikationen auf Gesellschaft und Wirtschaft von Welle zu Welle, man hat ja mittlerweile das auch seit 1,5 Jahren beobachtet, sich abschwächen. Und das lässt einen vorsichtigen Optimismus zu, dass jetzt auch die aktuelle Omikron-Variante oder vielleicht andere Varianten, die noch kommen könnten, in einem Sinne verkraftbar sind. Also sprich, die Wirtschaft, die Gesellschaft stark genug ist, und auch unter diesem Risiko oder der Unsicherheit der Pandemie trotzdem der eigentlich antizipierte Verlauf der Wirtschaft erfolgen kann und dementsprechend auch die Geldpolitik. Aber unterm Strich, das größte Risiko bleibt in diesem Sinne tatsächlich die Pandemie oder die pandemische Entwicklung.
Michael, bevor ich dich gehen lasse, ich frage immer, wenn ich kann, was es denn mit den Märkten auf sich hat. Also auch jetzt an dich zuletzt die Frage, was hat das für eine Auswirkung auf die Märkte und vor allem, was müsste man jetzt mal aus Investorensicht noch beachten oder im Kopf behalten?
Ja, das ist auch die zweite Gretchenfrage unseres heutigen Podcasts. tatsächlich konnten wir die ersten Marktreaktionen auf die Fed-Ankündigung bereits beobachten. Der Aktienmarkt reagierte überraschend positiv auf die eigentlich normalerweise ein bisschen befürchtete Straffung der Geld- und Zinspolitik. Das dürfte aber nicht zuletzt an der Begründung liegen, die von Seiten der Fed angebracht wurde. Die Wirtschaft brummt, es wird ein kräftiges Wirtschaftswachstum, weiteres Wirtschaftswachstum erwartet, eine Verbesserung des Arbeitsmarkts. Und das ist ein vorteilhaftes Umfeld, in dem Unternehmen gut wirtschaften können. Mhm. Und gleichzeitig brachte natürlich die Fed-Ankündigung auch eine gewisse Klarheit, was im kommenden Jahr zu erwarten ist. Und weniger Unsicherheit ist natürlich für den Investoren immer ein positives Signal. Und deswegen, glaube ich, nahmen insbesondere Aktieninvestoren die Ankündigung auch nicht negativ auf.
Gut.
Okay. Und auf der anderen Seite für Bond-Investoren, insbesondere in US-Dollar, gilt natürlich spätestens jetzt, dass eine kürzere Duration notwendig wird, um quasi die negativen Effekte steigender Zinsen abzumildern. Mhm. Mhm. Und diese Positionierung hat unser Investmentkomitee bei Bergos tatsächlich schon Ende August getroffen. Und mit Blick auf unsere Gesamtmatrix, vielleicht schließt sich da der Bogen oder der Kreis, fühlen wir uns wirklich gut positioniert für das kommende Jahr.
Michael, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Alles gesagt?
Alles gesagt.
Klasse. Hey, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Spannendes Thema und wirklich eine tolle Zusammenfassung. Ich danke dir herzlich.
Herzlichen Dank und besinnliche Feiertage.
Dankeschön. Ja, du bist der letzte sozusagen inhaltlich schwere Podcast diesen Jahres. In der nächsten Woche haben wir noch etwas Schönes vorbereitet, aber ja, auch der Podcast neigt sich dem Jahresende zu.
Wunderbar. Herzlichen Dank auch.
Danke dir, Michael. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende, eine geruhsame und vorweihnachtliche Zeit. Ich hoffe, Sie können es alle genießen, trotz der anhaltenden, ja, strengen Zustände. Aber wir wünschen Ihnen alles Gute und wir würden uns freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche bei Bergos Now dabei sind. Adieu.